Ihr Lieben, mir liegt heute Morgen was auf dem Herzen, das vielleicht etwas ungewohnt sein wird für uns oder also inhaltlich. Und ich möchte mit uns zwei ganz berühmte Verse lesen, nämlich aus Römer 12, 1 und 2. Das lasst uns mal zusammen aufschlagen, wenn wir die Bibel dabei haben. Römer 12, 1 und 2. Und ich möchte heute mal versuchen, nur bei den beiden Versen zu bleiben. Ein paar andere lesen wir vielleicht noch dazu. Schauen wir mal. Lasst uns dazu aufstehen zur Textlesung und ich bete danach noch. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Vater, wir danken dir für das Wort, das du uns gegeben hast, auch in deinem Sohn Jesus Christus, der für uns am Kreuz die Schuld bezahlt hat. Bitte gib uns Gnade, dass wir ihn jetzt in der Bibel erkennen können, dass wir verstehen können, wie er ist und was du von uns erwartest. Amen. Das sind vielleicht sehr bekannte Verse. Ich denke, die meisten kennen sie halb auswendig. Schon fast langweilig, vielleicht darüber eine Predigt zu hören. Paulus beginnt hier und sagt, er ermahnt oder er ruft uns auf, da steht im Griechischen Parakaleo, also komm, ich rufe dich mal seelsorgerlich auf die Seite, hör mir mal zu, denk mal drüber nach, was ich dir jetzt sage. Das macht Paulus hier. Und dann redet er die Brüder an, also die, die schon gläubig sind. Also da dürfen natürlich auch Menschen, die noch nicht Christ geworden sind, zuhören. Das wäre ja für die wichtig, falls die Christen werden sollten, dass sie das vorher mal gehört haben, was auf sie wartet. Und Paulus sagt ihr, er macht das angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Und das ist etwas, was uns manchmal etwas seltsam anmutet, wenn wir da mal stehen bleiben, wo die Bibel von Barmherzigkeit spricht und anderen Stellen, da ist Gott knallhart. Das heißt ja auch, wir sollen so barmherzig sein, wie der Vater barmherzig ist. Nicht zu jedem nett sein. Manchmal muss man auch streng sein. Hier sagt Paulus, um der Barmherzigkeit Gottes willen, das, was jetzt kommt, das ist wichtig für uns, damit wir als Christen leben können, überhaupt. Das ist, sagen wir mal, das ist essentiell, das ist überlebensnotwendig. Und dann sagt er hier etwas, dass ihr eure Leiber darbringt als ein heiliges, lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Jetzt meint er natürlich nicht, dass wir irgendwo verbrennen oder sowas. Oder geschlachtet werden. Also das Wort könnte man für Opfer auch mit Schlachtopfer übersetzen. Er will, dass wir was tun und nicht gleich sterben. Also im Sinne von, ich muss schon sterben, aber biologisch muss ich trotzdem leben. Und das hat eine bestimmte Art, wie das gelebt werden soll. Was er von uns erwartet. Das Opfer, wenn wir das sehen, wenn der Paulus den Christen in Rom das geschrieben hat, dann haben die wahrscheinlich teilweise vielleicht ans Alte Testament gedacht. Und die, sagen wir, die Heidenchristen, die haben dann wahrscheinlich das gedacht, was sie kannten. Und das ist sehr ähnlich. Das Opfern, das hier steht, das Schlachten eine rituelle Bedeutung in der griechischen Kultur. Die haben geschlachtet, ein Tier. Ein Teil haben sie einer Gottheit geopfert, verbrannt. Und einen anderen Teil haben sie vergessen. Das ist der Grund, warum Paulus den sagen muss. Wisst ihr, das vergesst mal, wenn ihr essen müsst. Fast alles bei euch ist sowieso Götzenopferfleisch, aber es ist Fleisch, das ist ein Gegenstand, den könnt ihr trotzdem essen. Alles, was mit Danksagung empfangen wird, ist für uns ein Segen. Ja. Aber dieses Bild haben sie im Kopf, dass etwas geschlachtet werden muss. Etwas muss schon sterben. Und zwar ich. Wenn ich Jesus Christus glauben will, dann bedeutet das nicht, ich muss es für wahr halten, dass er da ist. Oder ihm so ein bisschen Vertrauen schenken, dass es irgendwie gut geht. Sondern das heißt dann, dass ich mich mit dem sterbenden Christus am Kreuz eins mache. Dass ich sterbe. Und da gehört alles dazu, was mich ausmacht letztendlich. Da gehört mein Eigenwille dazu, meine Weltanschauung gehört dazu, mein Geschmack, meine Gefühle. Das muss dann sterben. Wenn ich es opfern, wir es opfern sollen, wenn wir uns wie ein Opfer darbringen sollen, dann muss es sterben. Das bedeutet das Wort hier grundsätzlich. Und wenn wir das Bild mal weiterverfolgen wollen, dann sehen wir, es muss Gott verbrannt werden. Das ist ein, Paulus sagt das einmal, ihr seid ein Duft des Wohlgeruches. Wenn es geopfert wird, wenn zum Beispiel Öl damals bei den Juden im Alten Bund gebracht wurde, das war sollte ein Wohlgeruch sein für Christus, für Gott, für Christus natürlich. Aber sie haben noch nicht an Christus gedacht im Alten Bund. Wir sollen etwas sein, das was zur Ehre Gottes ist. Und zwar sagt Paulus einmal zu den Korinthern, er schreibt ihnen, also da gibt es Gemeinden, die haben sich so hingegeben und anderen in ihrer Not Geld gegeben und Unterhalt gegeben. Sie haben das nämlich folgendermaßen gemacht. Sie haben sich zuerst Gott hingegeben. Zuerst war es eine Hingabe an Gott, ein Opfer für Gott. Und dann haben sie sich uns hingegeben. Danach. Wenn klar ist, dass es ihre Aufgabe, sich hier aufzuopfern, hier mal wirklich von sich, von dem, was man hat, von seinem Gut, was abzukneifen, was sie vielleicht selber gerne behalten hätten, weil es in gewisser Weise auch nötig war, aber den anderen zu geben, die noch weniger haben. Muss man sich zuerst Gott hingeben und im zweiten Schritt geben wir uns den Menschen hin. Aber zuerst geht es an Gott und zwar gibt man sich ganz hin. Und wenn wir dann nochmal zurückdenken an das, was die Heidenchristen dann wahrscheinlich gedacht haben, dass wenn es ans Essen geht, dann geben wir uns auch den Geschwistern in der Gemeinde hin. Und das hat was mit Verzehren zu tun. Denn wenn du den anderen Christen dienen willst, dass sie näher zu Jesus kommen können, dass sie auferbaut werden können, dass sie was an geistlicher Nahrung mitnehmen können aus dem Gespräch mit dir oder dem Verhalten mit dir, dann wirst du aufgezehrt. Dann musst du dich denen schon opfern. Ja, sagt jemand, boah, das ist aber hart, ne? Was bleibt denn für mich übrig? Ich hoffe doch und bete darum, dass die anderen das auch für dich machen. Aber das kostet, wisst ihr, wenn du predigst, kostet es Schlaf und Zeit. Du musst neben deinem ganz normalen Leben, wir haben ja so Vorstellungen heute, die sind schon interessant, wenn wir mal gucken, der größte Missionar, den wir je hatten, Paulus, der ist hingegangen, hat tagsüber gearbeitet mit seinen Händen, damit er Lebensunterhalt hat, dass er noch am besten seine Mitarbeiter mitversorgt und die ganze Nacht hat er die Gemeinde aufgebaut. Das wäre ja undenkbar für unsere Vorstellungen heute, dass jemand so Gott dient als Missionar. Das geht ja gar nicht. Der ist ein bisschen hier, oder? Der muss sich einen Spenderkreis aufbauen. Hat Paulus nicht interessiert. Er hat das wirklich gelebt, was er hier auch den Römern schreibt. Er hat sich wirklich aufgeopfert für die anderen, weil es hier um alles geht und weil die Menschen ihm wirklich wichtig waren. Hat auch alles dran gegeben. Hat er mit seinem eigenen Leben das auch vorgelebt, was er denen erzählt hat. Er sagt, wenn ich arbeiten will, soll er nicht essen. Und das zehrt an uns am Ende. Aber das erwartet Gott von uns, dass wir uns so hingeben. Wisst ihr, wenn der Jesus sich für uns ganz hingegeben hat am Kreuz, ganz hingegeben, damit er uns retten kann, dann will er von uns, wenn wir das wirklich im Glauben annehmen, dass wir uns ihm genauso hingeben. Dass wir genauso bereit sind. Ja, dann, das sind hier meine Leute in der Gemeinde, gehören ja zu mir. Ich will doch, dass sie im Himmel kommen. Ich will doch, dass die was zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sind. Das ist doch mein Wunsch. Nicht nur, dass ich bedient werde in der Gemeinde und dass ich mich hier wohlfühle. Das ist auch interessant. Wisst ihr, wenn der Paulus jetzt hier wäre, mit uns hier sitzen würden und jemand würde sagen, ja, mir ist schon wichtig, dass man sich in der Gemeinde auch wohlfühlt. Der hätte geguckt wie ein Auto. Der hatte nicht mal ein Wort, um sowas auszudrücken damals. War auch nicht mal Verständnis dafür. Alles, was die an ähnlichen Worten im Griechischen hatten, damals für Gefühle, das war sowas wie Pathos, Leidenschaft. Das war immer negativ. Ich habe mal so ein Bild gelesen, wenn man sich das vorstellen, Menschen vorstellen kann, die in der Bibelstunde waren, die denken, ach, jetzt erzählt er dieselben Sachen hier wieder, nur einen anderen Vers, aber erzählt dieselben Sachen. Wir können uns den Menschen so vorstellen, wir haben einen Körper und stellen wir uns mal eine Kutsche vor. Die muss irgendwohin bewegt werden. Also wir müssen bewegt werden durch etwas. Da vorne, das sind Pferde. die stark sind, die sind leidenschaftlich, die ziehen wohin, ne? Das ist unsere Seele. Wenn wir so wollen, Gefühle, das ist alles, was da drin steckt. Aber auf der Kutsche, da steht oder sitzt einer, der kontrolliert die Pferde, dass die nicht irgendwo falsch abbiegen oder irgendwo einen Abhang runterrennen am Ende, nur weil sie sich so stark gerade fühlen. Das ist unser Verstand. Zu dem kommen wir gleich noch. Also der Paulus ruft uns auf, wir sollen ein ganz besonderes Opfer darbringen. Und zwar heißt das auch, wenn von uns nichts übrig bleibt, was soll denn dann übrig bleiben? Das sagt Johannes der Täufer mal. Er sagt, ich formuliere das mal so, Christus muss immer mehr werden und ich immer weniger. Und das soll man sehen. Also wenn er hier vom Leib spricht, vom Körper spricht, dann meint er nicht nur, das geschieht bei dir drin. Da muss es anfangen. Das hast du ja eben ja gehört. Das ist Gott wichtig, was tief im Herzen ist. Da muss es losgehen. Und dann muss es rauskommen. Da muss es zu sehen sein. Und zwar Christus muss zu sehen sein, wenn er in unserem Herzen wohnt. Dann soll man ihn mehr sehen und von mir immer weniger. Ja? Wisst ihr, wenn man immer gut fragen kann, wo man da steht, macht ihr eh nicht, mache ich auch nicht. Aber man kann die Familienangehörigen zu Hause mal fragen, die wissen das. Wie sehr Jesus bei uns zu sehen ist. Aber das meint Paulus hier. Er meint jetzt nicht, dass wir nur hier mal am Sonntagmorgen 2 Stunden mal gut aussehen und mal gute Christen sind und vielleicht noch mal einmal in der Woche. Und ansonsten leben wir halt ja, so, wie es uns gerade geht, wie wir Lust haben, was uns gefällt. Ja, mit dem ganzen Ärger, der dann noch platzt zwischen mir und den anderen, in der Familie zum Beispiel. Das meint er nicht. Er meint, wir sollen immer so sein. Das sollen wir lernen. Das soll es werden, dass wir immer so leben, dass wir dieses so ein Opfer sind. Paulus, ich springe mal ein bisschen in diesem Vers. Er sagt am Schluss, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das hat was mit Vernunft zu tun. Das steht im Griechischen Logikos, mit Logik. Nicht mit Gefühl. Ich fühle nicht, das könnte richtig sein, dann mache ich das für Gott. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, ihr sollt es denken. Ihr sollt die Fakten hier drin sammeln. Was steht da eigentlich? Wie stellt sich Gott vor? Und ganz nebenbei gesagt, es ist vielleicht etwas schlecht übersetzt, Gottesdienst, weil das auch so ein Wort ist, das haben wir auch zusammengebastelt und mit unseren Vorstellungen gefüllt. Da steht einfach, dass es ein Dienst ist im Griechischen. Nicht Diakonie, steht ein anderes Wort. Wenn wir so wollen, dann kann man das so sagen. Das ist so, wie man Gott halt dient. Das meint er, wenn man es ganz einfach sagen will. Wie man Gott dient, hat was mit Logik zu tun. Da kommen wir hier noch mal näher drauf, wie weit diese Logik oder dieses Denken geht und worum es eigentlich geht. Aber es geht halt nicht darum, dass es nach unserem Gefühl geht, nach unserem Gutdünken, nach unserer Laune. Der müssen wir manchmal sagen, auch sei jetzt mal still. Ich muss jetzt hier Gott dienen, ich gebe Opfer da, ich sterbe jetzt. Du bist tot, du hast nichts zu sagen. Er hat was zu sagen. Und darum geht es. Und er sagt hier, es soll lebendig, heilig, Gott wohlgefällig sein. Und wenn er sagt, es ist lebendig, dann sagt er, muss man doch schlachten, warum soll es jetzt lebendig sein? Naja, wenn wir Christen werden, dann sterben wir. Wir sterben. Ich. Bekehren hat was mit Sterben zu tun, mit sich selbst an Gott aufgeben. Aber dann, das lesen wir auch bei Paulus, dann werden wir mit Christus lebendig gemacht. Schlagen wir das mal auf. Ich will da nicht näher drauf, tief drauf eingehen. Epheser 2 oder Epheser, Kapitel 2. Ich lese mal einen kleinen Text von 4 bis 10, Epheser 2, 4 bis 10. Da beschreibt Paulus das, was bei unserer Bekehrung passiert ist. Er sagt, Gott aber, reich an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus, Jesus. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Nervt, ne? Aber um ihn geht es und es geht nur in ihm. habe ich das mal erzählt, vielleicht in der Bibelstunde, habe ich mal einen Bekannten gehabt, habe den immer noch, da saßen wir und haben dann diskutiert, was ihm so wichtig ist, der Geistliche, und sagt, du, es muss ja Jesus im Mittelpunkt stehen. Ja, ja, Jesus ist im Mittelpunkt, aber, und dann fing er wieder an mit seinem geistlichen Hobby. Nein, nein, es geht schon um ihn. Und Paulus schreibt auch immer so, dass es immer um Christus geht. Es ist alles durch ihn, von ihm und zu ihm hin. Nicht für uns zum Vergeuden. Weiter geht's in Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Ja, am Rand bemerkt, Gottes Gabe ist es, heißt die Errettung aus Gnade, nicht der Glaube. Ja. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Darf ich das mal voranstellen hier, ganz wichtig, dass wir uns nicht falsch verstehen. Man kann nichts von sich aus tun, um gerettet zu werden. Danach kommen Werke. Und jetzt beschreibt Paulus uns in Vers 10, was für Werke das sind. Das sind nämlich nicht unsere Werke und auch nicht unsere Ideen. Er sagt in Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. In denen sollen wir unser Leben führen, die Gott gemacht hat. Ja, aber woher weiß ich denn, welche das sind? Was soll ich denn jetzt tun? Und dafür lasst uns mal zurück zu unseren zwei Versen gehen im Römerbrief. Also nochmal, wir sterben, aber nicht physisch. Wir sterben, geben uns innerlich ihm hin. Im Sinne von, ich zähle nicht mehr, jetzt zählt er. Und wisst ihr, das können wir machen, weil er so gnädig und barmherzig ist und so viel Erbarmen hat. Ich muss nicht Angst haben, dass ich daran jetzt seelisch zerbrechen werde, weil er sich kümmert, er ist barmherzig. Und in dem Vertrauen können wir uns so hingeben. Er sagt weiter, das Opfer soll heilig sein. Und das ist auch so ein Begriff, den haben wir hat die Kirche oder die Christenheit über die gut 2000 Jahre ziemlich seltsam. Das ist für uns heute so etwas Mystisches. Ja, was ist denn das eigentlich? Heilig? Ist das jemand, der jetzt einen Heiligenschein hat, der besonders vielleicht moralisch ist oder so? Was ist denn das für einer? Was ist heilig? Naja, da müssen wir einfach mal wieder fragen, wie hat Paulus das denn verstanden, wenn er dieses Wort benutzt? Dann meint er, das können wir uns so vorstellen, wir sind in einem Raum, da sind bei uns zu Hause, da sind ganz viele ganz normale Gegenstände, ganz profan, was wir so im Alltag brauchen. Und wir kennen jemanden, der ist uns ganz wichtig und ist auch vielleicht höher gestellt. Vielleicht ist ja ein Begriff, mit dem wir es anfangen können, ein König. Und wir suchen jetzt einen Gegenstand raus und den schenken wir ihm. Dann ist dieser Begriff damit geheiligt. Das heißt, der gehört nicht mehr mir, der gehört jetzt dem König. Und das ändert alles. Dieses Eigentumsverhältnis ändert dann alles. Dieser Gegenstand wird ganz anders angesehen. Der hat vielleicht eine ganz andere neue Aufgabe in einem ganz neuen Umfeld. Und das meint er, auch der Paulus, wenn er zu den... Schlechtes Sakko. Wenn der Paulus zu den Korinthern schreibt und sie als Heilige anspricht, dann meint er nicht, dass die schon perfekt sind. Das ist eigentlich ein Aufruf an die Korinther, mit denen er sagt, wisst ihr was, ihr seid eigentlich Heilige. Jetzt brauche ich 16 Kapitel, um euch das zu erklären, wie ihr leben sollt als Heilige und warum ihr nicht als Heilige lebt. Die jetzt Gott gehören, die ihm geheiligt sind, von ihm in Beschlag genommen. Oder nehmen wir ein anderes Wort, ihr seid jetzt abgesondert von der Welt. Ihr lebt jetzt nicht mehr wie vorher. Und wisst ihr, das hat eine Tragweite, dieses Wort, die wir heute fast vergessen haben. Weil wir meistens trotzdem genauso leben wie alle anderen. Okay, gut, wir brechen nicht die Ehe und wir betrügen hoffentlich auch nicht das Finanzamt. Aber im Grunde genommen sind wir genauso wie die Welt. Kennt ihr den Ausdruck, ein Haschen nach Wind? Man sucht ständig irgendwas, um sein Gefühl zu befriedigen, um ein gutes Gefühl zu haben. Dem laufen wir nach wie Sklaven. Das ist unser modernes Konzept heute, in dem wir denken, psychologisch. Gefühle. Wir wollen uns gut fühlen. Wenn mein Bauch mir sagt, das ist gut, dann ist es für uns Realität. Kann voll daneben gehen. Ich habe das hier erlebt. Kam hier in die Gemeinde, dachte ich, das ist gut. Der ist gut, den brauchen wir. Naja, bis ich ihm mal zugehört habe. Kennt ihr das? Wir kommen hier gleich noch auf das Prüfen. Wie prüft man jemanden? Wir kennen ja aus dem Johannesbrief, da sagt jemand, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Ah, übrigens, nicht die Gefühle, prüft die Geister. Das ist was anderes. Prüft die Geister. Was weht da für ein Geist? Um was geht es da? Und wer nicht bezeugt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Ja, wie kriege ich das raus? Fragen. Vergiss es. Das muss schon ein ziemlich schlecht denkender Mensch sein, wenn der sagt, nee, bezeuge ich nicht. Natürlich, bezeugen doch alle. Also zumindest sagen es alle, sagen wir es mal so. Bezeugen ist ja noch was anderes. Das heißt ja auf Griechisch Martyrium. Das Martyrium ist das Zeugnis. Das heißt, wenn ich etwas biblisch bezeuge, dann bin ich bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und wenn es mein Leben ist, das ist was ganz anderes. Aber wie kriege ich das raus? Lass ihn reden, hör ihm zu. Wie prüft man Prediger? Lass ihn predigen. Du hörst schon, was seine Botschaft ist. Ist es Christus? Sind es moralische Regeln? Ist es, weiß ich nicht, irgendwie eine Seele tätscheln, dass wir ein gutes Gefühl rausgehen, dass wir motiviert sind vielleicht vom Gefühl her, aber nicht vom Verständnis her? Hör ihm zu, lass ihn reden. Dann kriegen wir das raus. Und dann kann das auch mal zur Enttäuschung kommen. Dann denkst du, boah, da ist jemand richtig gut. Du hörst ihm zu und merkst irgendwann, nee, das ist nicht der Jesus. Das ist was anderes. Na, oder umgekehrt. Ne? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Das stimmt nicht gut. Naja, und dann gucken wir uns das näher an und betrachten das von allen Seiten. Gucken in der Bibel nach, was steht da? Ja doch, das ist doch ganz anders. Ne? Ist nicht immer so. Manchmal kann das auch stimmen. Manchmal kann das Bauchgefühl ja stimmen. Das ist ja nicht so. Ich will euch heute nicht sagen, ihr sollt alle gefühllose Menschen werden. Das ist ja Quatsch. Das geht ja auch gar nicht. Das, wenn wir sterben, dann sind wir erstmal gefühllos für die Zeit, wo wir tot sind. Ja, aber das gehört schon dazu. Wir können auch mal, ich habe da ein schlechtes Gefühl. Ja, dann haben wir einen Grund, das mal zu untersuchen, was da vor uns ist. Dann haben wir einen guten Grund, das mal zu untersuchen. Das könnte sein, dass es schlecht ist. Dann müssen wir uns das angucken. Weiter sagt er, es ist Gott wohlgefällig. Also wem muss mein Dienst gefallen? Und den Menschen? Auch nicht mir selber. Ist es nicht so, wir dürfen uns nicht vorher fragen, weil wir den anderen einen Dienst tun wollen. Und Dienst tun, Dienst ist ja sowas Offizielles für uns. Nein. Ich meine einfach, wenn du jemandem mal helfen willst, wenn du ihm begegnen willst, mit ihm redest einfach nur, ihm irgendwo bei hilfst oder so, das ist schon Dienst. Dann frage ich mich nicht, ob ich mich dabei wohlfühle. Ja, oder ob das jemand sieht, dass ich noch vielleicht ein gutes Ansehen dadurch vielleicht bekomme. Das interessiert mich doch gar nicht. Ich frage mich, gefällt es Gott? Ist das sein Geschmack? Ne? Zum Sterben gehört dazu, dass ich in meinem Geschmack sterbe. Dann frage ich nicht mehr, ja, gefällt mir das jetzt? Gefällt mir das Lied? Gefällt mir das Predigtthema? Ich habe damit lange gehadert. Ich wollte das gar nicht predigen. Darf ich nicht fragen? Aber ich frage ihn, Herr, willst du das? Gefällt es dir? Gefalle ich dir, wenn ich mich als Opfer hingebe? Sind deine Maßstäbe hier, ne, seine Präferenzen zählen hier, nicht das, was ich gut finde. Und zwar im Sinne von, Paulus schreibt einmal an die Epheser auch, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und prüfen heißt, das ist eigentlich Materialprüfung, ne, so ganz, ganz furchtbar ist. Made in Germany ist ja auch deswegen so teuer, wenn ich Endkontrolle in einem Betrieb habe bei so einem Produkt, das ich gebaut habe. Es muss genau angeguckt werden. Wisst ihr, wenn da so ein Prüfer um die Ecke kommt, stell dir mal vor, der sagt, das sieht gut aus, ich habe ein gutes Gefühl dabei, können wir verkaufen. Ne? Ja, das ist eher das, was die Chinesen uns verkaufen meistens. Ne? Nein, ich weiß nicht, ob die fühlen, die kalkulieren das wahrscheinlich ein. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber eine Qualitätsprüfung in Deutschland, sieht gut aus, habe ein gutes Gefühl dabei. Funktioniert nicht, sollte nicht funktionieren. Hat das Siegel Made in Germany oder hatte das Siegel nie verdient dann? Das heißt, ich muss es ganz genau untersuchen. Funktioniert das wirklich? Was sind hier die Tatsachen, die Fakten? Das muss ich prüfen. Und hier habe ich den Meter als Metermaß dafür. Woran ich prüfe. Den Maßstab muss ich anlegen. Ja, das ist ein hoher Maßstab. Aber das ist der einzige, der gilt. Den muss ich anlegen. Um herauszufinden, was Gott gefällt, muss ich meine Bibel kennen, damit ich sie anwenden kann. Was will er eigentlich? Was gefällt Gott eigentlich? Was sieht er, was wichtig ist? Nicht? Kennt ihr das? Naja, ich sehe den Text so. Da kommt der Nächste an und sagt, ja, ich sehe das so. Das sagte mal jemand, ein alter Bruder ist mittlerweile beim Herrn. Wenn er gefragt wird, ja, wie siehst du denn dieses Thema oder diesen Text? Dann sagt er, naja, für gewöhnlich mit den Augen. Das ist ein Begriff, der geht uns verloren. Kennt ihr den Seher? Das ist ein alttestamentlicher Prophet, der Offenbarungen von Gott sieht. Da können wir mal unser Vokabular überprüfen, ob das überhaupt sinnvoll ist, so zu reden. Ich sehe das so. Es interessiert auch keinen Menschen, wie du das oder ich das sehe. Es interessiert, wie er das sieht. Das ist entscheidend. Und darum müssen wir ringen. Wir müssen nicht hier gegeneinander antreten, wer die bessere Lehre hat oder die das irgendwie schlauer erklären kann oder die besseren Geschichten oder Beispiele dazu hat. Wir müssen Schulter an Schulter vor dem Herrn auf den Knien stehen und sagen, Herr, was gefällt dir? Wie siehst du das? Das sollen wir herausfinden und dementsprechend leben. Das ist es, worauf es dann ankommt. Und das sagt Paulus, das ist vernünftig, das ist geistliche Logik. Ja, wenn das Gefühl dann mitgeht, wunderbar, dann freuen wir uns. Das darf ja sein, das ist ja nicht verboten. Aber der Kutscher muss die Pferde kontrollieren. Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Was soll das heißen? Passt euch nicht dem Weltlauf, dem Lauf dieser Welt oder der Welt steht vielleicht bei jemandem in der Bibel einfach nur. Was soll das heißen? Wisst ihr, wir sagen manchmal, ja, der oder jemand ist so Kind seiner Zeit. Da hat man halt so gedacht in der Zeit. Wisst ihr was, wenn jemand, der überhaupt nicht von uns Menschen, jemand, der so überhaupt nicht Kind seiner Zeit war, das war Paulus. Wenn der zum Beispiel über sowas, über die Gemeinschaft in einem Haus spricht, da würden wir von der Familie heute reden. Paulus hat nicht von der Familie gesprochen, er hat von einem Hausstand gesprochen, die unter einem Dach wohnen. Dann schreibt er zum Beispiel, er fängt dann immer an und sagt meistens erst was zu den Frauen. Die sollen eine gewisse Ordnung unter dem Mann einnehmen. Dann sagt er den Männern, die sollen die Frauen lieben, dann sollen die Kinder den Eltern gehorsam sein, meistens. So ist die allgemeine, in der Regel die Struktur. Und dann die Knechte, die Leibeigenen, die wohnen auch im Haus, die gehören dazu. Für Paulus gehört das dazu. Soweit könnten wir vielleicht sagen, ist er Kind seiner Zeit. Aber die wohnen halt im Haus und es geht immer darum, wer wohnt zusammen. Die sollen sich auch nicht voneinander trennen. Aber wenn ein Grieche damals oder ein Römer so einen Text geschrieben hat, wie es an einem Haus zugehen soll, dann hätte er im Leben nicht die Frauen angesprochen. Es sind ja nur Frauen. Das würde ein Kind dieser Zeit tun. Und Kinder und Knechte auch nicht. Die stehen sowieso gleich, also Kinder sind wie Knechte und die stehen sowieso tiefer. Der hat dem Mann gesagt, du pass mal auf, dass alle parieren in deinem Haus. Jetzt erkläre ich dir noch ein paar Methoden, wie das geht. Das hätte ein Kind dieser Zeit geschrieben. Paulus war überhaupt kein Kind seiner Zeit. Er war Kind Gottes. Und das sollten wir auch sein, Kinder Gottes sein, nicht Kinder unserer Zeit. Ja, heute macht man das so, heute denkt man das so. Und das ist ja sowieso alles eine Kultur, was Paulus geschrieben hat, oder? Nee, das ist zeitlos. Das gilt immer. Es gilt jeden Tag, 2026, genauso wie in den 60er Jahren im ersten Jahrhundert, gilt es genauso. Das will er uns sagen, werdet nicht wie die Welt, denkt nicht wie die Welt, hascht nicht nach Wind, nach tollen Events oder so, wo ihr euch besser fühlt, jagt dann nicht nach. Das könnt ihr nämlich nicht festhalten, ist nicht so unbeständig wie das Gefühl. Jagt da nicht nach, sondern seid Kinder Gottes. Und dann sagt er hier etwas weiter. Er sagt, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt erzählt Paulus was für uns vielleicht sehr abstrakt ist, was wir vielleicht so auch nicht gedacht haben bisher. Wenn er sagt, die Erneuerung eures Sinnes, für Sinnes, Sinn steht im Griechischen Nous, das ist die Kiste da oben. Das ist der Verstand. Da sollen wir erneuert werden. Und er beschreibt hier, er sagt als erstes, ihr sollt im Wesen oder ihr sollt tief in euch drinnen, da soll es losgehen, dass ihr anders werdet, dass ihr verändert werdet umgestaltet werdet. Und da steht im Griechischen ein Wort, da kommt unser Wort Metamorphose her. Kennt das jemand? Ja, wenn die Raupe sich in den Kokon wickelt, dann kommt ein Schmetterling raus. Da drinnen, das sieht keiner, wie das geht. Da drinnen passiert die Metamorphose, diese Umwandlung. Das ist ein regelrecht neues Wesen, das da rauskommt. Das funktioniert ganz anders. Das sieht auch ganz anders aus. Und das ist das, was das Wort meint. Wir sollen in uns drinnen, im Herzen, so verändert werden, dass ein neues Wesen rauskommt. Eine neue Art zu sein, zu leben, zu denken, zu empfinden. Das ändert sich dann. Das will er ändern. Und zwar, er sagt hier, lasst euch verändern. Er sagt nicht, arbeitet mal dran, verbessert euch mal, strengt euch hier mal an, reißt euch mal zusammen, dass das was wird. Nein, er sagt, lasst es geschehen. Sieh, Gott steht jedes Mal neben uns und völlig egal, ob wir ihn fühlen, ob wir ihn, seine Nähe verspüren, der ist sowieso da. Der wohnt durch den Geist in unserem Herzen drin, der ist immer da, auch wenn wir ihn nicht fühlen. Den Geist fühlt man nicht. Und er will das die ganze Zeit tun. Durch die Bibel, durch die Gemeinschaft mit anderen Christen, durch die Maßnahmen, die er vielleicht in unserem Leben ergreift, was wir da so erleben, an Erfahrungen machen, will er das tun. Die Frage ist nur, lassen wir es zu? Oder halten wir an unserem vorherigen Weltbild einfach fest? Weil das schon so gut ist. Weil wir doch schon alles begriffen haben. Das ist ja so, kennt ihr das, wenn man so mit Jugendlichen, Teenagern redet, du hast immer das Gefühl, die haben die ganze Welt verstanden. Ne? Die wissen alles und so waren wir ja alle früher mit 14, 15, haben wir die ganze Welt verstanden. So dumme alte Eltern, die verstehen doch gar nichts. Die haben doch keine Ahnung. Spätestens wenn man 30 ist, denkt man, habe ich überhaupt irgendwas verstanden? Ich weiß nicht. Ja. Aber so benehmen wir uns Christen manchmal Gott gegenüber. Wir wissen das doch schon. Ne? So wie Martha. Könnt ihr euch erinnern an Martha in Johannes 11? Sie kommt zu Jesus und spricht mit Jesus und er sagt ihr, ja, ich bin die Auferstehung, das Leben. Und sagt er, glaubst du, dass dein Bruder leben wird? Dass er auferstehen wird? Sagt sie, ja, später, beim jüngsten Tag. Dann steht er auf. Ja. Nein, Jesus will das jetzt tun, Martha. Und so benehmen wir uns dann manchmal. Wir wissen doch schon genau, wie es geht. Wir wissen ganz genau, wie man Gemeinde baut. Wir wissen ganz genau, wie die Zukunft aussieht. Das muss man sich überhaupt nicht mehr mit auseinandersetzen. Das wissen wir doch alles. Wir wissen genau, wie man lebt und was gut und böse ist, wissen wir auch schon alles. Wir müssen uns doch gar nicht mit auseinandersetzen. Doch, das müssen wir. Wir müssen ihn wirken lassen. Ihn reden lassen zu uns, zu unserem Verstand. Und wisst ihr, dann kommen wir zu einem Punkt, durch, kennt ihr das? Metanoia? Buße wird es oft übersetzt. Buße. Und da steckt das Wort Nous drin. Ne? Dieses Meta davor, das heißt sowas wie können wir sagen, eine Vorsilbe um, die deutsche Vorsilbe. Umdenken, könnten wir sagen. Oder sagen wir mal, Hirn muss sich ändern. Darf ich es mal radikal einfach mal in der Gassensprache sagen? Hirn muss sich ändern. Wie wir denken, wie die Maschine da oben arbeitet, das soll sich ändern. Und bei der Bekehrung wird der Grundstein gelegt. Ja? Dass wir überhaupt einsehen vor Gott, du hast recht und ich nicht. Ich bin ein Sünder und muss gerettet werden. Und du hast recht. Und dann will ich das lernen, anfangen zu denken, wie er denkt. Das will er haben. Das meint es, das, was er hier von uns erwartet. Das ist es dann, wenn das Denken so andersartig wird, dass eine ganz neue Qualität annimmt. Das muss was ganz anderes sein als früher in der Welt. Die Welt ist manchmal viel zu schnell. Sogar in der Wissenschaft sind sie viel zu schnell oft. Ja, und dann kommt die nächste Generation Wissenschaftler und die müssen erstmal aufdecken, dass die Alten dann geirrt haben. Und viel zu schnell auf sogenannten Korrelationen eine Aussage trifft. Wusstet ihr, dass der Klapperstorch die Kinder bringt? Das kann man nachweisen wissenschaftlich. Ich muss nur zählen in gewissen Regionen, wie ist die Storchenpopulation und die Geburtenrate bei den Menschen. Ja. Wenn ich die richtigen Orte auswähle, kann ich das beweisen. Da sind, wo viele Störche leben, da sind mehr Babys. Zack, bewiesen. Ne? Das ist natürlich Blödsinn, da steigt auch jeder durch. Ne? Das wird auch keiner so sagen. Ne? Aber manchmal sind wir Menschen so. Wir sehen, Dinge treten parallel auf und Wissenschaftler sind auch nur Menschen, die können den Fehler locker begehen. Ach, hier treten zwei Sachen gleichzeitig auf. Wunderbar, dann muss das ja so sein. Nein, das müssen wir untersuchen. Beeinflusst sich das überhaupt hier? Oder steckt da vielleicht was ganz anderes hinterher? Wir denken, hier funktioniert was in Gemeinden. Dann muss das ja gut sein, wenn die Gemeinde größer wird. Weiß ich nicht. Ich sage mal keinen Namen, es gab mal einen großen Evangelisten, der hat auch immer so ein halbes Evangelium verkündigt, der hat den Leuten nie was vom Kreuz gepredigt, der hat immer gepredigt, du musst zu Gott kommen, damit du Vergebung der Sünden bekommst. Das ist alles richtig, das ist nur nicht das ganze Evangelium, was wir den Leuten sagen sollen. Und dann hat man die mit Material ausgestattet, geistlichem Material, und gesagt, du da, wo du wohnst, und da ist eine Gemeinde, da gehst du hin. Die wenigsten sind in den Gemeinden angekommen. Nur weil irgendwo in einer Veranstaltung viele Leute irgendwo hingehen, die Hand heben oder ein Gebet sprechen, das ist noch lange nicht, dass das echte Wiedergeburten sind. Das muss es nicht sein. Nur weil große Zahlen da sind, heißt es noch lange nicht, dass das was Gutes ist. Und so müssen wir hingehen und das prüfen. Ist das überhaupt echt? Entspricht das dem Metermaß der Bibel? Ist das überhaupt das? Ist alles da, was sein soll? Also, da muss man halt fleißig Bibel lesen. Also, setzen wir uns nicht unter Druck. Ich meine nicht fleißig Bibel lesen, dass wir immer jeden Tag 10 Kapitel lesen müssen. Das schaffe ich auch nicht. Aber wir müssen halt dranbleiben. Und die Bibel immer wieder durchlesen und ganze Bücher am Stück durchlesen und nicht mal hier Kapitel, da Kapitel. Und meine Lieblingskapitel und Lieblingspsalmen, die lese ich dann nochmal. Nein, dass ich dranbleibe beim Lesen. Ein Buch am Stück durchlesen und dann das nächste Bibelbuch. Und dann alle. Und dann sagst du, bei den Propheten, da verstehe ich ja gar nichts. Ne? Vielleicht kann der Waldemar nicht mal helfen mit seinen Abenden. Könnte sein. Ich war noch nicht da, vielleicht macht er das ja ganz gut. Dass ihr rausgeht und die da waren und sagen, doch, heute habe ich was Neues verstanden. Ne? Wunderbar. Aber das geht halt nicht immer sofort. Deswegen muss man es immer wieder lesen. Und dann beim nächsten Mal habe ich den Text wieder in der Bibel lesen und denke, guck, jetzt 2 Hälften im Satz mehr verstanden. Ja, wunderbar, da machen wir weiter und gehen hier weiter diesen Weg. Er sagt hier weiter, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier haben wir dasselbe Wort für prüfen wieder. Es muss geprüft werden anhand den Tatsachen, den Fakten. Christus hat am Kreuz und in der Auferstehung Fakten geschaffen. Entspricht das den Fakten? Ihr Lieben, entspreche ich den Fakten? Ist das bei mir so? Jesus sagt mal in Johannes 15 zu seinen Jüngern, die schon längst seine Jünger sind, dass ihr meine Jünger werdet. Komisch. Sind doch schon deine Jünger, Jesus. Warum sagst du denn, die sollen das werden? Sind sie schon? Naja, sie sollen als solche erfunden werden. Sie sollen Leute werden, denen man das ansieht im Alltag. Eigentlich müssten wir alle so leben, dass die Arbeitskollegen und Nachbarn es irgendwann nicht mehr aushalten und kommen und fragen, sag mal, was hast du, das ich nicht habe? Du bist so anders. Aber oft fragen sie uns gar nicht, weil wir ja halt nur Leute mit einem Glauben sind. Aber eigentlich sind wir ja wie sie. Wir leben wie sie, wir machen alles wie sie. Ja. Die Welt ist auch hilfsbereit. Die Welt steckt uns manchmal die Messlatte hoch, um anders zu sein. Aber dann sollten wir durch Christus noch mehr anders sein, dass sie sagen, ja, wenn der hilft, ist aber anders. Wenn die zu Besuch kommt, ist anders. Das sollte es sein. Aber das geht nur, wenn wir diesen Weg gehen. Ich kann das jetzt nicht aufzählen. Dann sitzen wir ja noch morgen hier, wenn wir uns das auch noch angucken. Dann wäre ich vielleicht die ganze Nacht in der Bibelarbeit versunken. Ja? Das müssen wir jetzt alle selber machen, wenn wir nach Hause kommen. Jetzt haben wir alle eine Menge Hausaufgaben. Jetzt müssen wir das gucken in der Bibel. Wie sollen wir denn sein? Was ist anders bei uns? Inwiefern ist unsere Hoffnung anders als die Hoffnung der Welt? Und lebe ich vor denen so, dass das anders ist? Wir haben immer so ein Problem heute, und das ist, manchmal denke ich, vielleicht brauchen wir doch eine Verfolgung auf Leben und Tod. Also ich würde sie nicht präferieren, ganz ehrlich. Da habe ich auch keine Lust zu, aber wir knicken so schnell ein. Sobald es an unseren Beruf geht, knicken wir ein. Ja, gut, dann bekennen wir es doch nicht so offen. Nee, doch, wir leben das immer. Und wenn der Chef sagt, das will ich nicht haben, dann sagst du, gut, dann musst du mich kündigen. Ich kann nicht anders. Dann bezahle ich den Preis. Das ist Martyrio, das ist das Zeugnis. Wenn ich was bezeuge, bin ich bereit, dafür gerade zu stehen, den Preis zu zahlen, wenn es sein muss. Und da knicken wir ganz schnell ein. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, das ging dann zum Glück gut. Das habe ich mal hier und da erzählt. Ich musste in einem Chor ein Stück mitsingen. Der Text, der war so widerwärtig und so unmenschlich. War zwar auf Englisch, aber das versteht man ja im Allgemeinen so halbwegs. Ich bin zum Chorleiter gegangen und sagte, du, ich kann das nicht singen. Ja, das war schwierig, ihm das beizubringen. Ja, er wollte mal gucken, wie er damit umgeht erstmal. Wir haben es nur nicht festgemacht, wie wir damit umgehen jetzt letztendlich, aber dann habe ich mit anderen gesprochen, auch mit Leuten aus dem Gesangsbereich, so wie die das sehen, wie die sowas handhaben überhaupt, um Informationen einfach zu bekommen aus einer Welt, die hier nicht direkt beschrieben wird. Aber da muss ich die Informationen halt prüfen. Dann rede ich mit jemandem, habe telefoniert, jemand, der schon lange gearbeitet hat und Oper und alles Mögliche durchgespielt hat. Und hat ja, wissen Sie, das würde ich Ihnen so empfehlen. Denken Sie mal an die Sänger im Nazireich. Die waren still, dass sie überlebt haben. Das war menschlich vielleicht ein guter Rat, um zu überleben. Aber geistlich kannst du den nicht annehmen. Du musst manchmal sagen, bis hierhin und dann geht's nicht weiter. Egal, was es kostet. Egal, ob sie mich kündigen. Sind wir unsere Geschwister in Afghanistan fragen, die haben ein ganz anderes Problem. Wenn die an der falschen Stelle den Mund aufmachen, sind die unter Umständen tot. Und die können wir uns manchmal als Vorbild dafür nehmen einfach. Dass wir auch den Mut haben, hier so zu leben und nicht einzuknicken vor der Welt. Dann macht man es halt nicht mit. Wenn die sich zum Feiern treffen, dann sagst du, gut, das ist halt nicht mein Ding. Da komme ich nicht mit. Das ist nicht mein Leben. Vielleicht gehst du anscheinendhalb hin, kurz am Anfang Hallo sagen und dann verschwindest du halt wieder. Oder so. Aber wir machen da halt nicht mit. Wir sind jetzt andere Menschen. Wir leben anders. Wir sind noch viel tiefer verändert als nur im Gefühl. Wir denken ganz anders. Wir sehen die Welt jetzt anders und das Leben. Warum? Ja, weil wir eine Hoffnung haben, die weit über das hinausgeht, was hier passiert. Die weit über unser Gemeindeleben hinausgeht. Und weit über das Berufsleben und über dein Hobby und über alles Mögliche. Das geht viel weiter. Paulus sagt einmal, ich bin mir sicher, dass die ganzen Leiden, die ganzen Unannehmlichkeiten, die ganzen ekligen Dinge, die wir wegen diesem neuen Leben haben, die wir wegen Christus haben, die fallen nicht ins Gewicht gegenüber der überschwänglichen Herrlichkeit, auf die wir warten. Das wird schöner, das wird so ungleich viel schöner, dass wir im Himmel sagen, ja, eigentlich schlimm war es nicht. Das werden auch unsere Geschwister aus Afghanistan sagen. Schlimm war es eigentlich nicht. Hier ist so schön. Das war eigentlich nicht schlimm im Vergleich dazu. Hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, mal gegen sein Empfinden zu arbeiten, wenn es sein musste. Auch wenn es unangenehm ist. Es hat sich gelohnt. Und darum, das ist das, wozu Paulus uns aufrufen will. Werfen wir noch mal hier kurz einen Blick drauf. Wir sollen das hier ja prüfen, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und vielleicht ein paar Gedanken zu diesen Worten. Das Gute ist etwas, das ist nicht einfach nett, sondern das ist was Tüchtiges, was Brauchbares. Wenn jemand Handwerker ist und weiß, es gibt Werkzeug, das ist nicht gut, das ist billig, das nutzt ab. Da musst du mehr Geld in der Hand nehmen, da musst du ein besseres Werkzeug, mehr Qualität muss es haben, das musst du kaufen und das hält dann auch. Da kannst du eine Arbeit dann machen. Und in diesem Sinne ist das gemein. Der gute Wille Gottes, der ist gut. Und du weißt, dass er gut ist, wenn du siehst, es ist biblisch brauchbar. Das ist ein Kennzeichen des Willens Gottes. Wann habe ich es rausgefunden? Wann bin ich da angekommen? Wenn es was Tüchtiges ist, was man Gott auch bringen kann. Wenn es Frucht bringt. Wenn das ein geistliches Ergebnis ist, aus Gottes Sicht ein gutes Ergebnis, dann ist es brauchbar. Dann haben wir den Willen Gottes erkannt. Aber er geht ja noch einen Schritt weiter. Er sagt ja hier, das haben wir eben schon besprochen, ist nochmal dasselbe, wohlgefällig. Und dann muss ich herausfinden, was gefällt Gott eigentlich? Was ist denn eigentlich sein Geschmack? Was sind seine Vorlieben, wenn wir das mal menschlich ausdrücken wollen? Was gefällt ihm? Da muss ich weiß, das ist Arbeit, ne? Da muss man sich mal hinsetzen. Da muss man sich mal informieren. Da musst du mal nachdenken. Und es ist anstrengend, das machen wir heute nicht. Wir geben ja alles Nachdenken ab. Mehr und mehr. Wer ist noch ruhig? Wir sind ja auch ständig auf diesem Gefühlstrip. Wir müssen auch immer Musik hören. Ist euch das mal aufgefallen? immer Stöpsel im Ohr haben, im Auto muss immer Musik laufen, immer musst du was haben. Da kann doch keiner mehr nachdenken. Weil die Musik immer auf unser Gehirn wirkt. Das können wir uns nicht aussuchen, das kannst du auch nicht abschalten. Wenn die an ist, da sind Ressourcen beansprucht, grundsätzlich, weil du es hörst. Kannst du gar nicht weg. Ne? Und wenn der Psalmist sagt, meine Seele ist stille zu Gott, dann mach doch mal die Musik aus. Fahr doch mal ohne Musikauto. Dass wir mal Zeit haben zum Denken. Das ist, was uns fehlt. Und das ist anstrengend, ich weiß. Mach das mal. 3 bis 5 Stunden mal spazieren gehen, ohne Musik, ohne Handy, ohne alles. Ich habe es ausprobiert. Nach 3 Stunden drehst du durch. Das kennst du nicht mehr. Du kannst nicht Stille haben. Du kannst auch, wir reden das manchmal, ja, die Welt kann nicht Stille haben. Wir können das selber oft gar nicht. Weil wir überall immer drin sind. Es ist immer Action, immer was los. Du hast nie Zeit, deine Probleme im Alltag zu analysieren. Nie. Aber wenn du die 2-3 Stunden durch hast, dann kannst du alles entspannt dir angucken. Du kannst das Ding nehmen, bleiben wir mal im Bild, wir nehmen das Produkt, können es von allen Seiten angucken, es aufschrauben und gucken, das ist dann Abstand für uns. Das kennen wir heute gar nicht. Alles greift uns gleich an. Alles hat uns angepiekst. Alles bringt uns auf die Palme. Wehe, einer kommt und sagt, guck mal hier, das solltest du nicht machen. Boah, was fällt dir ein und nimmst mir was weg. Oder du willst mir was überstülpen oder so. Wir sind sofort angegriffen. Weil wir so Gefühlsmenschen sind. Das sind wir alle. Selbst die, die so nach außen so abgeklärt haben, sind auch Gefühlsmenschen. Das ist einfach so. Das hängt uns einfach nach. Wir müssen lernen, hier einfach bei Gott zur Ruhe zu kommen, dass wir denken können, dass wir mit dem Verstand, den er uns gegeben hat, den er ändern will, auch arbeiten. Das kostet dann halt Hirnschmalz, aber das hat einen Wert. Da kommt nämlich raus, dass wir herausfinden, was Gottes Wille ist. Er sagt ja hier noch einen Punkt, der Wille Gottes ist vollkommen. Ganz einfach gesagt, er ist perfekt. Jetzt haben wir ein Problem damit, wir sind ja nicht perfekt. Aber wir sollen überhaupt reifemäßig als erwachsene Christen im Willen Gottes leben. Auch wenn wir nicht immer perfekt sind, wenn wir Fehler machen, wenn wir uns irren. Wisst ihr, da gehört zum Beispiel zu dieser ganzen Sache, hier geht es um Gottes Dienst. Und das ist unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben ist ein Dienst an Gott. Steht übrigens nicht, habe ich das gesagt, nicht Diakonie. Steht was anderes. Das sind wir immer. Wir sind immer Gottes Diener. Und ihr wisst vielleicht, was nach Vers 2 kommt. Niemand soll höher denken als sich selbst, immer nach dem Maß des Glaubens, das zugeteilt wurde. Wir sind alle, ne, da kommt das Bild vom Leib, wir sind alle Glieder an einem Leib. Das ist ja dieses Bild vom Helfen untereinander. Und dann kommen Gnadengaben. Charismen heißt das. Oder Charisma heißt das auf Griechisch. Charismen, wenn ich mal Deutsch Mehrzahl bilden darf. Ja. Da meint er jetzt nicht Charisma im Sinne von, oh, der hat Ausstrahlung oder so ein Talent oder irgendwie sowas. Nein, das Wort heißt einfach eine Gunst. Du kriegst etwas als Gunst, eine Gunstzuwendung. Wenn wir es böse sagen, dann hast du den anderen was voraus. Menschlich, wenn Menschen das tun. Bei Gott ist das ähnlich, aber nicht im Sinne von, du hast für dich einen Vorteil, sondern du hast den anderen was voraus, um ihnen zu dienen. Und das ist die Vorbereitung, die wir uns angeguckt haben dafür. Dass wir Gott entsprechend seinem Willen dienen können, da, wo er uns will. Nicht, dass wir nach unserem Gutdünken Gott dienen. Oh, das macht mir Spaß, das mache ich. Also nett, wenn dir dein Dienst Spaß macht, aber das ist nicht das Kriterium. Das ist nicht das Kriterium, sondern der Wille Gottes ist Kriterium. Das gehört auch dann manchmal zu, dass du auch manchmal einfach Nein sagen kannst. Wenn du weißt, ne, das ist zu viel, das ist nicht mein Maß, hier gehöre ich nicht hin. Das geht zu weit für mich. Das müssen wir lernen. Das auch beurteilen zu können, wo ist meine Grenze? Wo hört mein Maß auf? Wo hört mein Wirkungskreis aus, frei räumlich? Also wenn Sie mich demnächst aus Amerika anrufen, fragen, kannst du predigen kommen? Nee, hier ist mein Maß. Das ist noch eine andere Gemeinde, das war's, da hört es dann auf. Das ist mein Maß. Dann sage ich, nein, ist doch egal. Oh, da fühlt man sich vielleicht gut, da will jemand meine Hilfe haben. Ne? Da kann ich bekannt werden im Reich Gottes. Ne? Das interessiert auch keinen Mensch. Das interessiert, was der Wille Gottes. Wo ist meine Aufgabe? In welchem Maß hat er mich ausgestattet? Was kann ich tragen? Weil alles, was drüber geht, wird ihn nicht mehr verherrlichen. Das stellt er mich in den Mittelpunkt und das gehört sich einfach nicht. Wenn Gott, der große Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, seinen Sohn geopfert hat, wer bin ich dann? ein Leibeigener, der hat keinen Namen mehr. Also für Gott haben wir einen Namen, aber wir machen uns dann keinen Namen mehr. So gilt es, Gott zu dienen. Ich möchte zum Schluss noch einen Abschnitt lesen, berühmt auch Philipper 2. Ganz bekannt, 5 bis 8. Philipper 2, 5 bis 8. Ich fange an, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das ist jetzt einfach das, was man mit dem Verstand, mit dem Nous tut. So sollt ihr denken, wie Christus gedacht hat. Das soll ich mal ganz einfach sagen. Im ersten Schritt denkt überhaupt erstmal an ihn. Denkt an ihn. Vers 6, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht, wenn Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Wisst ihr was? Der hätte sein Recht gehabt, Gott gleich zu bleiben. Als Sohn Gottes, der aus Gott hervorgegangen ist, der genauso war wie Gott der Vater. Der hätte eigentlich ein Recht dazu. Aber welche Herrlichkeit haben wir, dass wir uns sowas einfordern manchmal, dass wir uns Ansehen einfordern, dass wir uns einfordern, dass wir jemand sein wollen. Dass wir dafür arbeiten, einen Namen zu haben. Wer sind wir? Nicht mal er hat das festgehalten. Oh, das gehört mir, das kriegt keiner. Das ist meine Beute. Nein, nein, das hat er nicht gemacht. Vers 7. Sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Das ist der Leibeigene, der Doulos im Griechischen. Das ist ein Leibeigene. Wenn man es ganz hart sagen wollte, ist es Sklave. Der ist jetzt nach außen hin, nimmt der menschlichen Körper an. Es sieht aus wie so ein Knecht, wie so ein Sklave. Das Gegenteil von dem, was er vorher war. Das macht er. Vers 8, also Vers 7 zu Ende. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Also in seiner äußeren Form. Vers 8, und in seiner äußeren Form als ein Mensch erfunden. Den kannst du röntgen und dann siehst du, ah, der hat alle Organe wie wir. So weit hat er sich erniedrigt, dass er wirklich zu uns in den Dreck gekommen ist. Und dann heißt es weiter in Vers 8, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Um uns zu dienen, hat der Sohn Gottes, der Fürst des Lebens, durch den Gott der Vater die ganze Welt geschaffen hat, er hat uns so gedient, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. So weit ging er damit. Er wurde gehorsam. Ist ja auch was, ja, das mögen wir nicht, ne? Gehorsam sein. Ne? Als Kind mag man es erst recht nicht und später will man ja gern sein eigener Herr sein und das bestimmen. Jesus wurde gehorsam, damit er uns retten kann. Und wenn wir so denken sollen, wie er gedacht hat, wenn es das ist, was da oben im Kopf rumgeht, dann denken wir auch so wie er. Dann beharren wir nicht auf dem Unseren, was mir gefällt, was ich gerne hätte und den Ruf und das, was mir vielleicht in der Gemeinde ja eigentlich zustehen würde und ich bin ja schon lange da oder weiß ich nicht, was einem da so einfallen kann, eine ganze Menge. Da beharren wir nicht drauf, dann werden wir wie er. Das wäre die rechte Dankbarkeit. Wenn er uns aus dem Schlamm der Sünde gerettet hat, uns erlöst hat von der Macht der Sünde, dann wäre das die rechte Dankbarkeit. Leute, die Danke sagen und das Danke leben, in diesem Sinne. Und das lasst uns mitnehmen. Dazu möchte ich uns heute Morgen aufrufen, dass wir solche Christen werden, die vom Denken her verwandelt werden von Gott, umgestaltet werden und dementsprechend leben. Glauben heißt ja nicht für wahr halten, sondern Glauben heißt losgehen und tun, weil ich weiß, er wird das durch mich tun. Das ist Glauben. Und dahingehend, lass uns das ändern. Vielleicht nochmal zusammenfassen. Ich wollte nicht sagen, dass wir unser Gefühl töten sollen, im Sinne von, jetzt sind wir alle Roboter. Das ist da. Das gehört auch irgendwie zu uns. Aber wir sollten es durch unser Denken kontrollieren. Darin sollten wir wachsen. Darin zunehmen. Dass wir nicht immer gleich explodieren oder in die Irre laufen, weil sich was dummerweise mal gut angefühlt hat, das nicht gut war. Vom Denken her verändern lassen und dementsprechend leben. Das ist das, was Gott gefällt. Das, was er bei uns machen will. Anders denken. Amen.